Liebe Community, herzlich willkommen zum League of Legends Podcast Nummer 7. Mittlerweile das 100. Take gefühlt, in dem wir versuchen, das Ganze hier ans Laufen zu bekommen. Aber für euch machen wir natürlich alles. Mit dabei haben wir heute den Tex.
Hi.
Den Timesync.
Hi.
Und den Xantis.
Hallo.
So, natürlich haben wir euch, natürlich haben wir uns für euch auch Themen überlegt. Natürlich haben wir für euch auch Themen überlegt. Diese sind heute zum einen mal die Vorstellung von Xantis, der neu auf JustMMO ist. Dann werden wir natürlich über die LCS sprechen, über den neuen oder die neuen Champions Quinn und Valor und natürlich über die Tücken des neuen Ranglistensystems. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit der Vorstellung von Xantis. Sag mal ein paar Worte zu dir, wie kommst du zum Just Network, warum willst du gerade hier als Redakteur arbeiten und wie lange bist du denn schon so dabei?
Und bereust du schon?
Ja, mein Name ist Xantis, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen. Zum Just Network bin ich über Alimania gekommen, wie wohl ziemlich viele. Ja, und warum ich beim Just MMO arbeite, ist vermutlich, dass die Anzeige letztens von Eidechse kam und ich einfach als Journalist auch in Zukunft arbeiten möchte. Deswegen kann das hier ganz gut zur Einarbeitung sein, denke ich.
Okay. Ja, welchen Bereich wirst du betreuen?
Ja, ich werde League of Legends machen, allerdings werde ich vermutlich auch ab und zu mal zu einfach ein paar Random Games rüberspringen.
Wunderbar. Gut, steigen wir direkt voll ein, die LCS. Läuft aktuell noch, wird auch heute Abend nochmal kommen, mit den letzten EU-Spielen für diese Woche. Und ja, was ist denn so euer Eindruck bisher? Jetzt ist ja die dritte Woche fast rum. Guckt ihr die Spiele an? Wie findet ihr das Ganze? Seht ihr irgendwo besondere Stärken, besondere Schwächen? Tex.
Ja, also ich finde das Ganze, also ich betrachte es von zwei Seiten. Zum einen habe ich nicht alle Spiele gesehen, weder von NA noch von EU. Aber zum anderen, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass in den EU-Games, das, was ich bis jetzt so gesehen habe, ist es doch mehr, also sag ich mal, die Teams sind mehr auf einer Augenhöhe. Klar, es heben sich da jetzt so bestimmte Teams ein bisschen von ab, wie zum Beispiel EG, die da ganz schön durchgestompt sind bis jetzt eigentlich. Aber die anderen Teams, sag ich jetzt mal, wie Kopenhagen Wolves und so, die halten sich da schon ganz gut. Währenddessen man aber bei der NL-LCS, da sieht man dann doch schon mehr diese Klassenaufteilung. Das heißt, die Pro-Teams, die da auch wesentlich mehr Erfahrung haben, die können sich da halt einfach oben halten. Also man sieht es da ja auch aktuell an der Tabelle, dass die ganzen Newcomer unten sind mit teilweise ein oder null Wins und die anderen Teams dann halt oben und die einzigen Blues, die sie dann da irgendwie hatten, ist bis auf Ausnahme von CLG auch nur gegen andere Teams, die schon länger dabei sind. Ich meine, Curse stormt da ja aktuell ziemlich durch. 2-0 und St. Vicious hat ja auch schon angekündigt, dass sie versuchen dort diese Bilanz zu halten bis zum Finale.
Was sie nicht schaffen werden. Die erste Niederlage kommt sicher irgendwann.
Denke ich auch.
Die Frage ist aber nur gegen wen?
Ich glaube gegen Team Man. Oder wie sie, ich
weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Warum
gerade weil die jetzt endlich ihr Gaming-Haus haben, was sie ja auch im Interview schon angesagt hatten. Und die haben eine Woche lang trainiert und haben dann erstmal gleich zwei Wins an einem Tag, also beide Games, die sie gespielt haben, gewonnen. Unter anderem auch gegen CLG, was jetzt ja von ihrem irgendwie zu Null Start, ich glaube mit 0-5 hatten sie irgendwie gestartet und dann gleich zack zwei Spiele gewonnen. Also ich denke, wenn die Jungs das Training so weiterhalten, dann würden die auch in der Lage sein, Curse zu besiegen.
Ich nehme es an, ja. Also ja. Es sind einige starke Teams dabei, wobei ich von TSM momentan relativ enttäuscht bin, muss ich sagen. Ich hätte eigentlich wesentlich mehr erwartet, als sie bisher bieten, aber ich denke, das kommt auch noch, wenn sich das alles mal ein bisschen einpendelt und einspielt.
Ja. Ich finde es halt beeindruckend, dass Curse im Moment mit 6-0 da steht, wenn du da vor der Season jemanden gefragt hättest, wo der Curse einordnet, dann wäre vielleicht so Mittelfeld, vielleicht oberes Mittelfeld bei rumgekommen. Aber jetzt stehen die halt 6-0 da und das mit wirklich überzeugender Leistung, also nicht mal eben so sich durchgelackt quasi. Und das,
ja, vor allem dieses eine Game, was sie da hatten, ich weiß gerade nicht mehr, gegen wen sie da gespielt haben, aber da stand ja quasi nur noch deren Nexus und Boyboy konnte da mit kontinuierlichem Split pushen und irgendwann das Game dann doch alleine finishen nach einem gewonnenen Teamfight. Das war, also da kann man auch nicht sagen, dass sie sich da irgendwie durchlacken. Das war schon hart erarbeitet teilweise.
Jo, in einem Interview meinten sie ja auch häufiger, dass sie einfach die Picks kriegen, die sie wollten und dass sie irgendwie das nicht verstehen, warum sie die ganze Zeit sich nehmen können. Von daher denke ich, wird sich da auch noch einiges ändern.
Ja.
Ja, Xanthes, was meinst du so zu LCS?
NA habe ich so ziemlich gar nicht gesehen. EU habe ich relativ viel gesehen. Evil Genius hat mich so ein bisschen das Spiel gegen SK enttäuscht, das erste. Aber ich glaube, an sich hat da eigentlich jeder schon so den Platz, den sie sich irgendwo auch erspielt haben. Und ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung so momentan.
Ja, ich denke auch, dass zum Beispiel das 0-7, bei dem jetzt Copenhagen Wolves im Moment steht, nicht so ganz widerspiegelt, wie gut die eigentlich sind. Weil zum Beispiel gegen, ich meine, war das jetzt diese Woche oder war es vorige Woche, wo sie gegen Gambit Gaming gespielt haben? Das stand eine Weile richtig gut für sie. Das ist wieder hergegeben.
Das Problem, was bei neuen Teams halt oder bei den neueren Teams da jetzt halt einfach der Fall ist, dass A, da ja natürlich noch ein bisschen die Nervosität mitspielt, wenn sie da, weil gerade ja auch bei im ESL-Studio ist ja Live-Publikum. Und zum anderen, ja, die sind halt noch nicht so eingespielt, die sind noch nicht so lange dabei. Das sagen ja auch die Kommentatoren, das sagen die selber in den Interviews. Sie haben es halt einfach noch nicht drauf, die Spiele dann in den entscheidenden Momenten entweder umzudrehen oder dann auch zu beenden und zu sagen, gut, wir machen jetzt den Sack dicht.
Ja, Copenhagen Wolves ist auch so, die haben auch unglaublich viel Potenzial, muss man sagen. Sie gewinnen das Early Game eigentlich fast immer, nur dann im Mid- und Endgame verkacken sie es einfach. Teilweise nicht vernünftig fokussen und ich weiß nicht, was sonst noch alles für Gründe, aber man sieht auf jeden Fall, dass sie Potenzial haben. Deswegen,
Naja, es also, ist halt das zu beobachten, dass die Teams, die jetzt weniger Line-Up-Wechsel hinter sich haben, deutlich höher im Ranking stehen, sowohl in der EU als auch in Nordamerika. Also Curse Gaming, ich weiß nicht, wann haben die ihren letzten Switch gehabt?
Als Vollball-Kar.
Also wie gesagt, die spielen schon für E-Sport-Verhältnisse relativ lang zusammen. Dignitas ähnlich, Solo mit auch.
Ja, die neuen Teams, die switchen ja gerade durch. Ich meine, Copenhagen Wolves hatte es ja mit Björksen, dass er noch nicht spielen konnte und mussten da mit ihren Subs spielen. Und das sieht man ja bei den ganzen neuen Teams auch irgendwie, dass da noch Positionen teilweise geswitcht werden oder auch komplett die Spieler dann einfach irgendwie von den Subs zum Main-Team, sag ich mal, dazukommen und wieder umgekehrt und ja, dann spielt mir mal der AP mit. In der einen Woche Support, in der nächsten Woche Solo-Top.
Oder sie machen es gleich so wie Good Game University, wo ihr Mitspieler immer noch mit Visa-Problemen zu kämpfen hat. Jo.
Ja.
Hilft jetzt nicht unbedingt.
Ja, also was mir halt aufgefallen ist, ist wie gesagt, dass die kleineren Teams, weniger bekannteren Teams einfach Schwierigkeiten haben. Das liegt zum einen daran, dass sie die Matches sehr schwer finishen können, wie ihr schon gesagt hattet. Zum anderen liegt es aber auch, denke ich, einfach mit an der fehlenden Erfahrung, was Turniere in Co. anbelangt. Weil klar, die Teams haben schon geraume Zeit gut gespielt, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Das ist absolut logisch, aber trotzdem ist es halt was ganz anderes, jetzt ganz an der Spitze mitzuspielen. Und dementsprechend denke ich, dass da auch die Nervosität etc. pp. Noch ein völlig anderer Faktor ist, der da mit reinspielt. Man sieht es ja auch gerade zum Beispiel bei den Dragonborns, wirken relativ viele Spieler oft nervös und angespannt. Wohingegen zum Beispiel Shushay, der schon seine Erfahrungen sammeln konnte, doch etwas gelassener auftritt, ne?
Ja, definitiv. Wenn man da jetzt mal zurück auf die Gamescon von vor 2 Jahren schaut, wenn man sich da das Interview da mit Ocelot anguckt, der war da noch ziemlich nervös auf der Bühne, hat da kaum seinen Mund aufbekommen, nur nach unten geguckt und ja, mittlerweile ist er rampensauschlechthin quasi geworden und das kommt dann einfach mit der Zeit, denke ich. Ja. Deswegen, wenn die nächste Season dann oder die nächste Etappe der LCS ansteht und dann dort auch einige der Teams sich dann auch halten können, von denen, die jetzt neu dazugekommen sind, dann werden die auch ganz anders spielen. Ich denke einfach, dass es ein bisschen Zeit braucht, bis sie sich auch selber einpendeln. Das ist was anderes, wenn man jetzt ein Scrim gegen, sag ich mal, EG spielt, wo es um nichts geht quasi, als wenn sie dann da um ihre Ligapunkte spielen.
Und du darfst eins nicht vergessen, das Spiel in einer Liga ist einfach was komplett anderes wie vorher, jetzt zum Beispiel in den Turnieren. Vorher war zwischen den großen Turnieren zumindest immer ein relativ langer Zeitraum. Du konntest dich auch überhaupt nicht darauf vorbereiten. Und jetzt geht es wöchentlich gegen festgelegte Teams. Das heißt, du kannst dich gezielt darauf vorbereiten und das macht natürlich nochmal ein komplett anderes Spiel aus, wie jetzt zum Beispiel, wie gesagt, vorher bei den großen Turnieren.
Ja, zudem ist es alles Best of One. Das heißt, man hat keine zweite Chance oder nicht so schnell eine zweite Chance.
Richtig.
Ja, ansonsten, sind denn so eure Favoriten?
Meine Favoriten, also für NA aktuell ganz klar Cursed. Das waren sie aber auch schon vorher. Ich mag den Spielstil von denen einfach. Die Leute sind da ziemlich sympathisch. Und ja, auf der EU-Seite besser gesagt, da ganz klar EG.
Naja, wie gesagt, Nordamerika würde ich auch sagen, Curse oder Dignitas. Team Solo mit scheint mir im Moment ein bisschen, die haben natürlich viel Potenzial und immer noch viel stärker, aber im Moment kommen sie an Curse und Dignitas, glaube ich, nicht vorbei. Und EU, jo, Gambit Gaming, wenn sie sich mal ein bisschen mehr ins Zeug legen und ansonsten halt auch EG.
Das Problem, was Gambit ja hat, ist, dass sie jedes Mal immer sich einen Flug, oder was viele Teams haben, sich einen Flug nehmen müssen, dann extra noch hinfliegen und wieder zurück. Die haben halt kein Gaming-Haus vor Ort.
Ja, aber das ist ihr Problem und nicht das der Gegner.
Ja, ja, ich sag ja, aber...
Ja, ja, klar,
das spielt mit rein. Das spielt da mit rein, ja.
Ja, wie gesagt, ich kann zur NA eigentlich so gut wie gar nichts sagen. Deswegen halte ich da mal Favoriten komplett außen vor. Aber in EU würde ich es eigentlich sowohl den Copenhagen Wolves gönnen, dass sie besser werden, einfach weil man sieht, dass sie wirklich viel Potenzial haben. Und Evil Genius einfach, weil ich da wirklich schon mit Froggen und ein paar anderen auch so geredet habe auf der Gamescom letztes Jahr und so durchaus sympathische Typen sind.
Ja, also mein persönlicher Favorit ist ganz klar EG, einfach weil ich die Jungs mega sympathisch finde und weil ich so auch relativ viel auf die gebe. Das Match gegen Fnatic gestern hat mich zum Beispiel relativ stark in Erstaunen versetzt, einfach weil sie wirklich relativ chancenlos dastanden, aber es war halt auch einfach dann absehbar, dass das so nicht klappt, wie man sich das vorstellt und dementsprechend muss man mal schauen.
Ne? Jo. Ja gut, Wicked wollte gestern ganz klar das 1-on-1 auf der Top-Lane und als sie dann geswitcht haben, als Wicked auf die Bot-Lane gegangen ist, hatten die das aber hat Fnatic das mitbekommen und gleich den Counter-Switch gemacht. Das heißt, die Lanes haben zwar gewechselt, standen aber in der gleichen Zusammenstellung sich dann quasi wieder gegenüber. Und ich glaube, den entscheidenden Fehler, den hat Wicked in den einen Teamfight einfach gemacht, als er auf der Botlane stehen geblieben ist und das Team dann oder sein restliches Team einfach weggegrabt wurde und dann einer nach dem anderen gekillt wurde, quasi so Fließbandfeeden. Und er dann da so ein bisschen alleine dann am Mid-Tower stand und dann auch noch gestorben ist. Ich glaube, das hat dann so wirklich das war der letzte Schuss dann quasi, den Fnatic gebraucht hatte.
Ich denke auch. Ja, okay. Ich denke, das Thema LCS können wir erstmal abhaken. Wir haben so alles Nötige momentan dazu gesagt. Jetzt kommt natürlich auch immer mal wieder ein neuer Champion. Der letzte lässt schon weit hinauf sich warten, was aber auch durchaus okay ist. Es muss ja nicht im 2-Wochen-Takt immer ein neuer Champ auf den Markt geworfen werden. Als nächstes erwarten uns jetzt quasi zwei Champions, beziehungsweise ein Duo-Champion. Seines Zeichens Schwinge von Demacia, Quinn und Vella. Ja, Tex und Timesync hatten schon Gelegenheit, das Ganze auf dem PBE anzuspielen und werden uns dazu jetzt ein bisschen was erzählen.
Jo, Tex, fängst du an?
Ja, kann ich machen. Also Quinn, wie gesagt, Quinn und Vella ist ein sogenannter, oder was ist der sogenannte, also sind zwei Champions in einem. Das Ganze switcht sich dann eigentlich durch die Ultimate nur durch. Diese nennt sich Auswechseln, das heißt, Quinn hat man dann quasi als primären Champion auf dem Feld und Valor kommt dann oder tauscht die Position mit Quinn durch die Ultimate. Quinn ist fungiert als AD-Carry, Ja, dessen Fähigkeiten, ja, wie soll ich das sagen, dessen Fähigkeiten halt ein bisschen auch an Caitlyn erinnern, zum Teil, finde ich. Gerade mit dem Q und dem E. Der Q ist, nennt sich Geschärfte, ah, oh, ne, Quatsch, nicht Geschärfte, sondern es war der W. Der Q nennt sich Blendender Ansturm. Das heißt, es fliegt quasi, oder Velo fliegt quasi auf einer Linie geradewegs voraus und macht halt einfach Schaden an den Zielen, die er trifft.
Und hat einen Blind.
Ja, genau, und hat einen Blind. Also quasi ein improveder Caitlyn Q. Der W nennt sich Geschärfte Sinne. Der hat ein Passiv und ein Aktiv. Der Passiv ist einfach, wenn man drauf drückt, dann wird die Umgebung oder die nähere Umgebung um Quinn selber herum sichtbar.
War es nicht um Velo?
Nein.
Das sei um den Velo herum, weil man das ja auch auf den switchen kann.
Nee, also der Aktiv, der ist, ja, also hier steht ja auch, Velo fliegt zum Himmel empor und deckt ein großes Gebiet um Quinn herum auf.
Okay.
No? Entschuldigung. Macht ja wenig Sinn, wenn Quinn hochfliegt.
Boah.
Da ist dann 6 dran schuld.
Ja. Ja gut, und die Passive vom W, die fungiert mit der, ich glaube mit der Passive allgemein, die Passive allgemein, um das mal kurz zu erklären, dass Valor immer ein Ziel quasi markiert und wenn man das angreift, dann macht man an dem Ziel einfach Bonusschaden. Ganz stumpf. Und wenn man dann noch dazu den Wegeskill hat, dann wird das Attack Speed von Quinn auch noch um einige Sekunden erhöht.
Jo, wie gesagt, es ist halt im Prinzip ähnlich wie es zum Beispiel bei Nidalee oder so ist. Ne? Man hat seine Basisfertigkeiten, die machen jo, gewisse Sachen, zum Beispiel der Q, der seinen Blind und Skillshot dabei hat. Und wenn du halt dann den Ultimate zündest, wechselst du quasi die Position mit dem Falken von Quinn, also mit Vella, und kriegst halt dann quasi die entsprechenden anderen Fertigkeiten. Also quasi die Gegenstücke, sage ich mal, wie es halt bei, wie gesagt, Nidalee zum Beispiel auch der Fall ist.
Nidalee, Elise, Jace.
Jo, also wie gesagt, Q ist halt wie Tech schon gesagt hat, ein Skillshot, der beim Auftreffen auf dem ersten Gegner ein bisschen AOE-Schaden macht, ein Blind dabei hat. W ist, wie gesagt, mehr ein Passiv, weil die Ziele, die vom Falken immer mal wieder markiert werden, jo, da kriegst du halt, wenn du die angreifst, einen
Attack-Speed-Buff. Die sind halt auch komplett random, die Ziele, also genau. Da hat man keine Beeinflussung drauf.
Außer eben mit dem E. Mit dem E, das ist im Prinzip ja sowas wie die Caitlyn-Trap. Das heißt, da wählt man ganz normal ein Ziel aus, dann charged Quinn drauf zu und springt dann wieder auf so circa Max Attack Range zurück. Und dieses Ziel wird garantiert markiert. Und diese Markierung hat folgenden Hintergrund. Das ist nicht nur so quasi, damit es schön aussieht, sondern das hat mit ihrem Passiv zu tun. Der Passiv sagt nämlich, dass sie, wenn sie so ein markiertes Ziel das erste Mal angreift, Bonusschaden macht. Und dieser Bonusschaden ist ganz ordentlich, denn der skaliert auch einfach mit AD schlicht hoch. Von daher ist das natürlich schon relativ mächtig, wenn man da das mit dem E erzwingen kann, wer da markiert wird. Und man kann mit dem E auch, wenn man richtig steht, auch über gewisse Hindernisse hinwegspringen, wie jetzt zum Beispiel beim Blue Buff über die Bäume oder so ein Scheiß.
Es fungiert halt so ein bisschen wie auch der E von Caitlyn. Also man katapultiert sich dann vom Gegner weg, nur mit dem Unterschied, dass man vorher nochmal hingeht.
Ja, man kann sie auch als Escape benutzen. Wenn du jetzt zum Beispiel gegankt wirst auf der Botlane zum Beispiel und der Gegner steht schon an dir dran, dann kannst du es quasi als Flucht-Effekt hernehmen.
Ist halt ein normaler Utility-Spell.
Jo, wie gesagt, sie springt auf jeden Fall quasi zurück, aber es ist halt natürlich abhängig, ob sie hincharged, wenn der Gegner schon quasi direkt vor ihr steht. Jo, ja, und der Ultimate ist wie gesagt dieses Auswechseln, wo sie dann mit dem Falken, wie gesagt, die Position wechselt, neue Fertigkeiten kriegt und am Ende der Cast-Zeit, das läuft quasi wie ein Buff ab. Jo. Wenn das wie gesagt vorbei ist, kommt so ein AOE vom Himmel runter, basierend auf den fehlenden HP beim Gegner. Macht er halt dann entweder mehr oder ein bisschen weniger Schaden.
Ja.
Kurze Frage, wie sind so die Cooldowns momentan mit ihr?
Cooldown, also vom Q. Also von dem Skillshot, der ist auf Rang 1 11 Sekunden, vom W auf Rang 1 50. Das ist dieses Aufdeck- und Passiv,
Das kann man ein bisschen vergleichen wie der E vom Ash, denke ich mal, weil es auch nur für die Vision dient.
Ja, wie gesagt, der W ist halt vor allen Dingen dem Passiv interessant, weil er halt, wie gesagt, in der Attack-Speed passiv, wenn man so ein markiertes Zielangriff hochsetzt. Und wenn man halt denkt, okay, jetzt kommt ein Gank rein, dann zünde ich halt einmal alle 50 Sekunden diesen Zauber als aktiv. Und der E, der, also dieser Charge und so Zurückspringen Zauber da, der hat 12 Sekunden. Und der Ultimate auf Rang 1, 140. Also würde ich mal sagen, ist Durchschnitt.
Und ja, so der Grundaufbau vom Champion ist ja, glaube ich, ein AD-Carry, richtig?
Richtig. Ja, oder Top-Lane, würde ich sagen.
Okay.
Das, also, was mir halt irgendwie ins Auge gestochen ist, ist, dass der Life-Rack relativ hoch ist. Also es ist natürlich jetzt nicht so völlig imbalanced, aber ich finde es deutlich höher. Und ich weiß nicht, das eignet sich, finde ich, dann fast schon ein bisschen für besser für Top-Lane. Oder ja, prinzipiell natürlich für jede Lane.
Ja, ich denke aber mal ganz stark, dass Quinn sich auf der Botlane einpendeln wird später.
Jo, wie gesagt, das kommt dann auf den Spieler drauf an. Aber man kann es im Prinzip, wie es im Moment ja mit vielen Champs auf quasi jeder Lane spielen.
Ja.
Finde ich auch gar nicht so schlecht, die Entwicklung.
Jo, wie gesagt, der AOE ist halt, was man beim Ultimate vielleicht noch dazu sagen sollte, der hat, wenn man, wie gesagt, normal castet und man sich quasi mit Ella austauscht, ist man deutlich schneller. Das heißt, man kann es zum Beispiel auch zur Flucht benutzen, wenn man dann, wie gesagt, für die Zeit, glaube ich, was sind es, 80%? Genau. 80% außerhalb des Kampfes schneller ist und 20% im Kampf. Damit kann man natürlich in brenzligen Situationen, ähnlich wie beim Malphite, sagen, ich scheiß jetzt drauf, das Offensiv einzusetzen und hau lieber ab.
No. Okay, nee, ich denke, uns erwartet da ein relativ spannender Champion, der sehr flexibel sein könnte. Das hängt natürlich auch mit vom Feintuning ab, das Riot noch vornimmt oder ich hoffe vornehmen wird. Ist ja im Normalfall bei jedem Champion so, der am Anfang ein bisschen overpowered oder zu schwach rauskommt, dass dann einfach eine Woche später oder so per kleinem Patch-Hotfix oder sonst wie nachgebessert wird.
Ja. Ja. Was halt auch immer viele fälschlicherweise annehmen, ist, dass Riot die Champions absichtlich zu stark rausbringt, damit sie gekauft werden und damit sie damit Geld verdienen. Also ganz dementieren kann ich das natürlich nicht, aber ich denke mal eher, dass es damit zusammenhängt, dass sie das wirklich nur in einer kleinen Gruppe vorher testen und dann halt auf dem PBE den Champion testen, aber die Umstände dann auf dem Live-Server, das sind immer ganz andere, weil dort auch eine ganz andere Gruppe von Spielern drauf Zugriff hat, wie zum Beispiel die ganzen Pro-Gamer, die dann natürlich dann den perfekten Item-Bild dafür finden und so weiter, ja. Also ich denke mal, dass das Feintuning danach erst immer kommt, das ist schon ganz, oder das ist schon ziemlich normal, gerade bei so einem Spiel wie League of Legends, was ja wirklich vom Balancing lebt.
Also ich denke, dass vieles vom Feintuning auch davon abhängt, wie die Statistiken nachher aussehen. Denn wer sich als Firma auf reine Spielerbeschwerden in Foren und Co. verlässt, hat nachher das Problem, dass er quasi nonstop belogen wird. Und Statistiken haben eben die Eigenschaft, dass sie nicht lügen werden. Das heißt, die werden das dann, denke ich mal, über einen längeren Zeitraum einfach auswerten, diese Daten in den Topf schmeißen und dann schauen, was man wo verändern muss, um das Ganze ins Gesamtbild einzufügen.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil das, wie gesagt, also ein unglaubliches Poke-Potenzial hat. Finde ich sogar noch ein Stückchen stärker als bei Caitlyn. Weil es einfach nicht so Skillshot-abhängig ist.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, gerade weil ich in der Main-Rolle AD-Carry spiele.
Und der Stil ist einfach, kann man mal so ganz offen sagen, ist einfach geil. Also ich finde das Konzept, das dahinter steht, richtig cool.
Ja. Ich finde auch schön, dass du von diesen ja, wie sag ich das? On-Hit-Passiven kann man ja nicht sagen, weil es ist ja eine On-Hit-Passive, aber sowas wie zum Beispiel Diana und so hat, dass sie sich davon jetzt ein bisschen distanzieren. Es ist zwar im Prinzip noch dasselbe, aber es wirkt sich jetzt nicht mehr auf nicht wirklich auf Bonusschaden aus, sondern es hängt jetzt auf den W-Skill, also, oder es bezieht sich jetzt mehr auf die Passive vom W-Skill und das ist Attack Speed.
Also, was mich schon mal freut, ist, dass der Champion nicht so dämlich rumhüpfen kann. Das hat mich jetzt irgendwie bei einigen Releases doch irgendwie gestört, dass wo dann direkt nacheinander quasi Rengar, Kha'Zix, Diana, ne, alles hüpft wild durch die Gegend.
Ja.
Also gut, nicht, dass das absolut OP wäre oder so, darum geht's nicht, aber wenn halt wirklich rein weiß, dass nur Champions kommen, die quasi alle irgendwo in Anführungszeichen dasselbe machen, ist halt auch irgendwie
Doof. Ja, sie kann zwar auch jumpen, aber nicht, um den Kampf zu eröffnen, sondern mehr, um sich davon zu distanzieren.
Jo, es ist ein bisschen schwächer wie das Ganze mit dem Netz von Caitlyn. Dadurch, dass sie halt erst ein Ziel auswählen muss, sonst kann sie nicht wegjumpen. Das ist natürlich dann nochmal eine gewisse andere Kategorie.
Ja.
Und als Scout ist er halt, finde ich, wirklich geil. Also, wie gesagt, die Reichweite von dem W, also von diesem Aufdeck-Zauber, der ist halt richtig groß. Ne? Also, da siehst du schon eine ganz schöne Ecke. Das ist natürlich in gewissen Kompositionen sehr, sehr praktisch.
Deckt man mit der W-Wards auf? Das wäre nämlich auch eine ganz geile Idee eigentlich.
Also, ich müsste es jetzt tatsächlich mal ausprobieren, aber hier steht zumindest dabei, Valor reveals a large area nearby for 2 seconds auf Rang 1. Oder inzwischen Rang 2.
Ich glaube, Wards werden nicht damit aufgedeckt.
Nee, wäre aber auch bescheuert, aber wenn du alle 50 Sekunden Wards aufdecken kannst, so schnell kann das gegnerische Support der gar nicht nachkaufen.
Ja, aber es wird halt im Jungle und sowas, also der wird aufgedeckt.
Time Sync Echo. Ja?
Ja, es wird halt die Area auch aufgedeckt, zum Beispiel der Jungle und so, der wird jetzt nicht verborgen bleiben, weil er hinter einer Wand liegt. Also wenn man jetzt, sag ich mal, auf der Midlane steht, mitten auf der Lane und den W drückt, dann kann man die Wraithscamp dann auch einsehen.
Sehr gut.
Er ist halt ein Scout, oder sie.
Okay. Haben wir sonst noch was zum Champion?
Nope. Skin okay. Wurde jetzt noch nicht released.
Doch. Echt?
Wurde er schon?
Jo.
Okay.
Dann erzähl was dazu.
Jo, wie gesagt, es ist halt, jo, wie nennt sich der Knabe hier? Phoenix? Ist das der? Moment mal. Also bis jetzt gibt's halt, wie gesagt, einen Skin, wie nennt er sich denn? Ich muss kurz mal nachschlagen. Ja, dann, wenn man es sucht, findet man es natürlich nicht. Das ist wieder mal herrlich. Jo, der fehlt hier gerade. Nee. Wie gesagt, der Phoenix-Style-Skin sieht zwar recht cool aus, aber jo, muss man jetzt nicht unbedingt haben, finde ich.
Okay.
Aber wer auf Skins Wert legt, kann da ruhig zugreifen, sieht ganz cool aus.
Gut. Dann kommen wir mal zu den Tücken des neuen Ranked-Systems. Text, leite das Ganze mal ein.
Ja, also Riot hat jetzt, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hoffe ich zumindest, das neue Ladder-System eingefügt, was sich jetzt nicht mehr durch die Elo auszeichnet. Die ist zwar immer noch vorhanden, allerdings jetzt versteckt, also im Hintergrund, fürs Matchmaking nur noch da, sondern diese zeichnet sich jetzt durch die Divisionen aus und die ja, und die einzelnen Ligen, ne? Also die Ligen sind zum Beispiel die Elo-Tiers damals. Damals Silber, Bronze, Silber, Gold, Platinum, Diamant und jetzt neu dazugekommen Challenger. Und die einzelnen Ligen sind jetzt die und also einfach nur die Unterteilung Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4, Gold 5. Da zeichnen sich jetzt aber schon einige Probleme ab, gerade wenn man auf der High-Elo oder auf der ehemaligen High-Elo im Diamond-Tier spielt, weil das Challenger-Tier ist zum Beispiel jetzt aktuell voll. Das hat, glaube ich, auch nur, lass mich lügen, 50 Slots. Und ja, dieses Tier ist nur alle zwei Wochen, glaube ich, zugänglich und dort werden dann halt, ich weiß jetzt nicht, die letzten 10, sag ich mal, von den Punkten her, müssen dann ja, gegen die Leute aus Diamond Tier 1 spielen, um sich dann da halt auszuswitchen. Das Problem, was die ganzen Leute da jetzt nur dran sehen, ist, dass es einfach keine Motivation mehr bringt. Die Leute, die Diamond 1 sind, hören jetzt teilweise oder spielen sich noch bis zu ihrer Promotion hoch und das war's dann und machen dann Normal Games oder Smurfen und die Leute im Challenger Tier, die haben dann irgendwann doch gemerkt, so, okay, ich bin jetzt Challenger, aber irgendwie bringt das hier jetzt auch nicht mehr. Außer nur noch Punkte grinden und ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass, also gerade auf den NA-Servern soll das wohl schlimm sein, dass die Leute aus dem Challenger-Tier einfach nur noch am Trollen sind.
Ja, und vor allem, du hast dann so lustige Phänomene, wie zum Beispiel was Voyboy, der halt ein Spiel gewinnt und trotzdem Punkte verliert. Das ist halt ja, eigentlich nur lächerlich.
Ja, das sind dann so Begebenheiten, wie sie eigentlich nicht sein sollten. Ich denke, daran sieht man auch, dass es einfach so nichts bringt. Das Challenger hier an sich finde ich eine irgendwo lustige Idee, die im Nachhinein aber ja nicht wirklich viel Sinn ergibt, weil dadurch, dass nur 50 Leute reinkommen, ergibt sich der Reiz gar nicht, da drum rumzukämpfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man reinkommt, ist so oder so sehr gering. Ja. Und ich denke, das Hauptproblem daran ist auch, dass die Leute im Challenger-Tier so wenige sind, dass sich das irgendwie verkapselt. Die hocken dann da einfach drin und bleiben da drin hocken, bis auf die, die halt immer um Auf- und Abstieg kämpfen. Und damit hat sich's dann quasi. Und früher war es einfach so, da hat man sich im Diamond-Tier 1 einfach, also quasi, die Battles geliefert um höchstmögliche Platzierung. Und das fehlt jetzt einfach komplett.
Ja, ist halt so ein bisschen der Wettkampffaktor weg. Jetzt kann man nicht mehr sagen, oh geil, ich habe 2300 Elo, sondern für die meisten Leute ist bei Diamond Tier 1 jetzt halt einfach Schluss und ist es wirklich sehr schwer, einfach in Challenger Tier zu kommen, weil eben, sag ich mal, so viele Leute quasi sich dafür qualifizieren und es werden natürlich nicht alle Leute reinkommen und ja, ich denke mal einfach, dass Riot sich da noch ein bisschen was anderes überlegen muss, um die Leute da dauerhaft zu fesseln. Jedenfalls die Leute, die auf der High-Elo spielen.
Naja, es hat halt im Moment, wie du schon angesprochen hast, diese Schwächen. Also ich meine, jetzt im Low-Elo-Bereich ist das System natürlich richtig geil, weil du halt wirklich mal merkst, dass du vorwärts kommst und nicht so wie vorher. Ich bin der eine Milliardste von 2 Milliarden, wo du keinen wirklichen Fortschritt merkst, da ist es natürlich schon motivierend zu sagen, okay, hey, jetzt habe ich wieder eine Division mehr, jetzt habe ich wieder das. Aber der ganze Rest ist halt irgendwie, jo, man kann sagen, am Arsch. Weil ich meine, da hast du ein Ligensystem, das keinen Abstieg kennt, außer durch Inaktivität. Das kann es nicht sein, das ist für mich keine Liga, das ist so Pseudo-Dingens irgendwie. Also wenn ein Aufstieg möglich ist, muss auch ein Abstieg möglich sein. Und das ist, denke ich, im Moment auch ein Problem, dass sich einfach mit der Zeit die Leute nach oben bewegen werden und oben wird es immer voller. Und ja, wo sollen die Leute hin?
Das führt uns auch gleich, sag ich, also das ist eine schöne Überleitung jetzt zu unserem nächsten Punkt, weil das ganze System, dass man eine Liga nicht mehr absteigen kann, das zieht auch diverse Nachteile mit sich. Wenn man jetzt zum Beispiel in Gold 5 ist und man kann nicht mehr droppen, das heißt, man könnte rein theoretisch anfangen, die Leute zu trollen. Und das Einzige, was man riskiert, ist ein Bann, aber ich sag mal, man kann ja auch etwas dezenter so trollen. Gibt durchaus Leute, die das machen, aber der andere Nachteil, wenn man jetzt wirklich mal eine Pechsträhne hat und viele Games hintereinander verliert und nur wenige gewinnt, dann droppt trotzdem die Hidden Elo weiter. Das heißt, die wird nicht ab einem bestimmten Punkt, sag ich jetzt mal, 1500 gelockt, weil das ist ja der Goldstatus dann quasi ist, sondern die droppt einfach immer weiter. Und wenn man dann, ja, Idex und ich, wir haben da ja so einen bekannten Fall.
Ja.
Der hat, die Person hat dann auch ein bisschen, sag ich mal, angefangen, sich runterzuspielen von der Elo her. Und ist zwar Gold 5, aber war dann zum Teil in der Bann- und Pick-Phase unter Eidechse von der Hidden Elo. Der Nachteil in der ganzen Sache ist, man bekommt pro Win 5 bis 9 Punkte. Und wenn man einmal verliert, weil man ja auf der Gold-Division spielt, verliert man dann einfach mal minus 20 bis 25. Das heißt, du müsstest 6, 7, 8, 9, 10 Spiele gewinnen, dürftest keins verlieren und dann hättest du wenigstens mal ein paar Punkte.
Richtig. Also wir hatten das neulich auch ganz schön an einem Beispiel. Wir haben Duo-Q gespielt, haben, glaube ich, 4 oder 5 Runden am Stück gewonnen. Dann hatte der Knabe 19 Punkte. Ein Spiel verloren, war alles wieder weg.
Ja, und das ist dann so auch das Ding, wo ich dann mich frage so, ja, also im Normalfall sollte das natürlich nicht passieren, aber es gibt genug Trolls, gerade wenn man sich in der, sag ich jetzt mal, in Gold 5 bewegt, dann spielt man auch noch mit Leuten aus Silber zusammen und es wird dann eigentlich durchs Verlieren nur noch schlimmer werden. Und irgendwann ist man dann halt an dem Punkt angelangt, wo man einfach nicht mehr rauskommt aus der Soße und ja, dann kann man es halt auch knicken, dann fangen die Leute halt automatisch an zu trollen.
Naja, wie gesagt, es ist halt im Prinzip ein Pseudo-Ligensystem, das sie sich von StarCraft 2 abgekupfert haben. Aber es hat halt keinen Durchlass nach unten. Das System an sich funktioniert so auf Dauer nicht. Da müssen sie, und da werden sie auch noch nachbessern, denke ich. Aber im Moment ist es einfach, jo, nette Idee, netter Einstieg, aber auch nicht mehr. Ganz ehrlich.
Ja, suboptimal halt gemacht, irgendwie.
Richtig.
Ja, also ich hatte es ja auch schon mehrmals thematisiert, dass es mir momentan ziemlich stinkt. Ich habe auch stellenweise einfach gar nicht mehr gespielt. Muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach, ja. Ich habe immer das Gefühl, die Leute sind generell damit unzufrieden, dass sie jetzt mit gewissen anderen Personen, die einfach schlecht spielen, mit in einer Division spielen. Und sich deswegen irgendwie benachteiligt vorkommen. Das heißt dann, die stellen sich von Rundenbeginn an hin und flamen einfach, dass es knallt. Das Ergebnis ist dann das, was zu erwarten ist. Es gibt den nächsten Loose aufs Dach und ja, das zieht sich so irgendwie gerade durch die Bank durch.
Naja, ich denke, Riot hat halt jetzt das Problem, das im Prinzip Blizzard ja auch mit WoW hat, nämlich, dass sie den, ich sage mal, schwächeren Spielern ein bisschen zu sehr in den Arsch kriechen. Ne? Dieses, du darfst, oder besser gesagt, du kannst nicht mehr nach unten fallen, machen sie ja deswegen, weil sie die Leute so nach dem Motto die Angst nehmen wollen oder mal Rank zu spielen. Dass sie aber damit viel mehr Leuten oder sogar den Leuten, denen sie eigentlich helfen wollen, die den Ansporn nehmen, sich da richtig mal ins Zeug zu legen, das ist halt, ja, die andere Seite der Medaille.
Ja, aber wenn du gerade das in den WoW-Vergleich ziehst, da ist ja dasselbe. Ich sag mal, in zu Klassikzeiten hat kaum jemand episches Equipment gehabt. Da war das irgendwie was Tolles.
Da war das noch ein Statussymbol.
Ja, und wenn du jetzt schaust, mittlerweile da rennen Leute auf dem Gold-Ranking rum, die haben da absolut nichts zu suchen.
Das Problem ist ja, das hat jeder Entwickler, weil er abwägen muss zwischen den Leuten, die ihm das Geld bringen und den Leuten, die das Spiel so spielen, wie es, ich sage mal, gedacht ist. Ne? Das ist ein Problem, das jeder hat und jeder versucht, so ein bisschen anders zu lösen, aber im Endeffekt sagen sie sich dann offenbar alle, dass sie sagen, ja, ich mach's jetzt so, dass möglichst viele Leute mein Spiel spielen und scheiß drauf, wie es bei der, ich sage mal, bei der harten Spielerkernschaft da ankommt.
Ja. Ja gut, so weit sind wir jetzt hier noch nicht. Es entwickelt sich zwar gerade in die Richtung, aber wahrscheinlich wird da auch noch mal irgendwas dann dazukommen, weil gerade die ganzen Pros, die da jetzt im Challenger und Diamond One sitzen, die haben ja auch teilweise Kontakt zu den Riot-Leuten und ich denke mal schon, dass Riot da die Problematik bekannt sein wird.
Ich denke, ja, da wird da schon mit Sicherheit jemand irgendwo dran werkeln und versuchen, an dem System eine Möglichkeit finden, entsprechend was zu drehen, um dann eben wirklich auch für alle Seiten ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
Ja, ich meine, sie entwickeln ja auch an den Ban-Sachen auf dem PBE rum, ne? Dass man im Moment ist es ja im Prinzip so, dass du Bans irgendwelcher Kategorie kriegst für Verstöße und sie jetzt zum Beispiel damit experimentieren, dass Leute nur noch eingeschränkten Zugriff auf den Chat haben, zum Beispiel für eine gewisse Phase. Oder gar keine mehr. Ja klar, ist ja auch offensichtlich warum, ne? Damit es halt wenigstens nicht mehr...
Das, was ich mir halt sage, das ist halt auch suboptimal, ne? Wenn ich dem Flamer, der das Spiel kaputt macht, das Reden verbiete, dann rennt er halt in den Gegner rein und lässt sich nonstop killen. Das heißt, es ist das Problem nur verschoben.
Ja, aber es ist halt schon mal... Also man sieht halt daran, dass sie dem Problem auf andere Art und Weise Herr werden wollen und dass sie da über, ich sag jetzt mal, alternative Wege schon nachdenken und ich denke, so wird es auch bei dem Ligensystem am Endeffekt laufen, dass sie jetzt halt schauen, okay, wie kommt es jetzt an? Okay, hat noch die und die Probleme. Wie können wir das jetzt fixen, ohne dass wir das System komplett wieder auf den Kopf stellen müssen?
Man könnte ja zum Beispiel, wenn man jetzt reported wird fürs Trollen und dann als Teil der Bestrafung, was weiß ich, einen Bann mit sich führt, so ein Timeban und dass man dann, wenn man schon Gold 5 ist und irgendwie ein Maß an Elo sich runtergespielt hat, dass man dann sagt, gut, dadurch wirst du jetzt halt wieder auf Silber, was weiß ich, 2 degradiert.
Das wäre eine Möglichkeit, was ich lieber sehen würde, wäre, dass es Prioritäten im Matchmaking-Bereich gibt. Dass Leute, die sich, ich sag mal, gut anstellen, die nachweislich teamorientiert spielen, sage ich jetzt mal, dass die bevorzugt werden. Ne? Dass zuerst die Leute aus der Kühe weiterkommen, die halt sich da jetzt nett daneben benehmen. Und dann erst später die anderen zusammengewürfelt werden. Oder noch besser, so nach dem Motto, alle Flamer in einen Topf und alle guten Spieler in einen Topf, dann können sie sich wenigstens gegenseitig...
Nee, das wäre nicht gut, dann können wir nicht mehr mit unserem Kollegen spielen.
Naja, es gibt ja immer noch Pre-Made-Teams. Ja, aber sowas fände ich ist eine bessere Art und Weise. Ich meine, das gibt's ja im Free-to-Play-Bereich immer mal wieder, ne? So dass Leute, die den VIP-Status sich dann kaufen, in der Login-Kühe bevorzugt werden. Und warum soll das nicht LOL im Matchmaking-Bereich machen. Ich finde, das ist eine schöne Zwischenlösung zwischen einem Ban und ich sage mal eine Bevorzugung oder eine Belohnung quasi, sage ich jetzt mal, für die Spieler, die sich nicht wie der letzte Depp nehmen.
Ja, finde ich auch.
Ja, Xantis, noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich kann eigentlich nur dem, was TimeSync gesagt hat, zustimmen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich bin ja noch minderjährig, ich spiele relativ oft mit Freunden und ja, hier man wohnt halt zu Hause, Eltern rufen Essen und weil dann halt man mal reported wird, ist man plötzlich für eine ganze Woche gebannt. Das ist ein bisschen bitter dann für die Leute.
Da gibt's einen Trick.
Den wüsste ich jetzt gerade nicht.
Ja, für die Problematik wäre es ja relativ einfach. Ihr habt wahrscheinlich auch einigermaßen geregelte Essenszeiten. Wenn du weißt, es gibt zwischen 17 und 18 Uhr irgendwann Futter, dann gehst du da halt nicht zocken.
Ja, ich habe damit
kein auch nicht, Problem. Auf der anderen Seite, also ich habe das Argument im Spiel schon vorgeworfen bekommen. Ja, er kann ja nichts dafür, er muss essen. Dann sage ich auch, okay, ich fange jetzt aber eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn auch kein Match mehr an und hoffe einfach, dass das in 20 Minuten rum ist. Und sage dann, sorry, muss arbeiten, tschüss. Das geht halt dann nicht. Und das sind so Sachen, ich finde, das ist zu Recht reported.
Jo, also ich, wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich 9 anderen Spielern eventuell die Zeit stehle, dann fange ich ein Spiel nicht an. Und Leute, die sowas machen, die kriegen zu Recht ein Timeban. Also es muss ja kein Permaban sein, aber irgendwie eins auf den Deckel, weil das einfach, finde ich, im Extremfall einfach asozial ist.
So ja, hart wie es klingt. Aber ich finde doch schon, dass in solchen Fällen eigentlich die Methode, die du gerade vorgeschlagen hast, TimeSync, dass die eigentlich dann irgendwo besser ist, dass man dann einfach ein bisschen länger mit der Queue wartet und nicht direkt für eine ganze Woche lang gänzlich auf Socken verzichten muss von LOL.
Naja, du hast aber das Problem, dass du da eine Maschine vor dir hast und die Maschine kann nicht im Prinzip unterscheiden. Zu einem gewissen Grad, ja, natürlich durchs Tribunal, aber da kommst du einfach an Probleme der Unterscheidung. Und das Einfachste ist es, zwischen Schwarz und Weiß zu unterscheiden. Alles andere wird extrem aufwendig und das kann sich Riot wahrscheinlich nicht leisten.
Die Frage ist halt auch, ist es wirklich eine Bestrafung, dass der jetzt eine Minute länger auf seine Queue warten muss? Ich denke, der Lerneffekt ist wesentlich größer, wenn der Spieler eine Woche mal gebannt wird wegen so einem Mist. Und ja. Der wird da seine Lehre draus ziehen. Oder auch nicht, der kriegt halt das nächste Mal einen Permaban, aber dann ist er ganz weg.
Naja,
ich muss ehrlich sagen, wenn ich
der Lerneffekt bei einem Free-to-Play-Spiel?
Ja, ganz einfach. Wenn er einen Permaban hat, muss er sich einen neuen Account hochzocken und das dauert wahnsinnig lang.
Zudem hat, ich glaube, 99% der LoL-Community haben Geld in ihren Account investiert. In Form von Skins, Boosts oder whatever.
Richtig. Ne, und da ist es auch einfach so, ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Promotion für Gold spielen würde, ja, und sagt einer, ich geh mal essen, tschüss, und ich verliere deswegen, also du willst nicht wissen, wie ich hier sitze und tob.
Ja, wie gesagt, es muss ja jetzt nicht eine minimale Verlängerung der Queue sein, aber es ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Timeban, ne? So wie es halt im Moment jetzt schon ist, wenn du Queue-Dodge machst, dass halt die Wartezeit von mir aus hochgesetzt wird, oder dass Leute, die also quasi einen Flag auf ihrem Account haben, von wegen der ist ein negativ aufgefallener Spieler, dass die halt weniger wahrscheinlich in zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, ein Promotion-Game reinkommen. Ne, dass zumindest an dem Punkt eine gewisse Unterscheidung drin ist.
Ja, wie willst du? Ja, gut, ja.
Ja, ich meine, es ist ja irgendwie ein Flag auf den Spielern, weil sie zum Beispiel im Tribunal drin sind. Und
also ich hatte zum Beispiel ursprünglich gedacht, dass die Promotion-Games zwischen Promotion-Spielern ausgetragen werden. Und nicht zwischen willkürlich zusammengewürfelten. Das ist auch was mich irgendwie stört, weil der eine hat dann keinen Bock mehr, sagt sich, ja, ich habe sowieso bloß 10 Punkte, mir doch egal. Und ich sitze dann da und verliere deswegen meine Promotion. Und das ist halt echt schade.
Naja, aber da hast du halt das Problem, wo willst du die Spieler hernehmen?
Von den paar Millionen, die spielen?
Naja, wie gesagt, dann wird die Wartezeit bei Promotion Games ganz ordentlich nach oben gehen, denke ich.
Ja, lieber so als anders.
Auch wieder wahr.
Also ich warte lieber 20 Minuten auf ein Spielbeginn und habe dann ein vernünftiges Game, anstatt dauergetrollt zu werden bei 20 Sekunden Wartezeit.
Das sind auch 20 Minuten, die man dann verschwendet im Endeffekt. Richtig.
Und davon hast du dann mal was.
Doch Frust, Tränen, Wut.
Graue Haare, Herzfehler.
Bypass.
Tot. Was man halt so von LOL bekommt. Okay. Ich denke mal, das Thema können wir soweit abhaken. Da hat jeder so ein bisschen eine andere Meinung zu. Grundsätzlich sind wir uns aber, denke ich, einig, dass Spieler, die entsprechend die Spielerfahrung beeinträchtigen oder schmälern, auch dafür bestraft werden müssen.
Ja.
Bloß die Art und Weise, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen unterschiedliche Ansichten.
Jo, aber ist auch gut so.
Ja. Aber ich habe ja immer recht, von dem her passt schon.
Oh, QQ.
Ja, ich denke, wir verabschieden uns auch an dieser Stelle. In Zukunft soll das ganze Projekt hier vielleicht, schauen wir mal, wie wir das alles gebacken bekommen, wöchentlich laufen. Wir haben uns einen festen Aufzeichnungstermin rausgesucht. Das Ganze wird so gehandhabt wegen den LCS, damit man da immer über die aktuellen Sachen diskutieren kann, weil hier jetzt ein zweiwöchentliches LCS oder dreiwöchentliches LCS-Recap zu machen, ist einfach zu krass.
Kann man sich alles gar nicht merken.
Ja, davon abgesehen, wir hätten 5 Stunden Podcast, also das macht nicht wirklich Sinn.
Ja, das stimmt.
Ja, okay, ich danke euch fürs Teilnehmen am Podcast und liebe Community, mein Name ist Alexis, stay tuned.